Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Mit Catherine Newmark. Guten Tag. Und an dieser Stelle führen wir ja regelmäßig philosophische Gespräche in aller Regel mit einem Gast oder mehreren Gästen. Dazu musste mein Kollege in der Technik soeben die Mikrofonregler aufmachen, damit man uns auch hört und damit wir nicht nur hörbar sind, sondern man uns auch gerne zuhört, halten wir uns an gewisse Regeln des Radios. Zum Beispiel die uralte, die da besagt, Ironie funktioniert nicht im Radio. Und wenn Sie jetzt meinen, da kam das Wörtchen Regel doch ein bisschen oft vor, dann haben Sie recht, das war Absicht, denn Regeln sind unser Thema heute. Und sie sind nicht nur in der Sprache, überall. Und was gibt es Faszinierenderes, als einen solchen allgegenwärtigen Begriff philosophisch und historisch nach allen Seiten auszuleuchten und zu verstehen, was er meint und wo er herkommt? Genau das hat Lauren Dustin jetzt getan. Sie ist Wissenschaftstheoretikerin und Wissenschaftshistorikerin, eine der renommiertesten Figuren in ihrem Fach. Sie war Direktorin am Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte in Berlin. Und ihr soeben erschienenes Buch heißt Regeln, eine kurze Geschichte. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Frau Dustin.
Vielen Dank.
Frau Dustin, mir fallen ja auf Anhieb Dutzende von Regeln ein, die in meinem Alltag eine Rolle spielen. Von den Verkehrsregeln, die ich weitgehend einhalte, bis zu den Benimmregeln, die ich verzweifelt versuche, meinen Kindern beizubringen. Oder dann auch Rechtschreiberegeln, die sind nicht mehr die gleichen wie zu meiner Schulzeit. Oder auch sowas wie formale Regeln der Logik und der Argumentationstheorie. Das spielte in meinem Studium eine gewisse Rolle. Alles sehr unterschiedliche Dinge. Gibt es, und das ist jetzt sozusagen die philosophische Frage, etwas, was all diese Arten von Regeln verbindet? Gibt es mit anderen Worten einen allgemeinen Begriff dessen, was eine Regel ist?
Daran zweifle ich, ehrlich gesagt. Es gibt zu viele Arten und Subarten und Subsubarten von Regeln, Maximen, Prinzipien und so weiter. Und natürlich ist der Inhalt von Regeln denkbar verschieden. Wir haben Regeln für fast alles, wie Sie gerade erwähnt haben. Aber es gibt sogar keine menschliche Kultur ohne Regeln. So, wenn man von der Allgegenwärtigkeit von Regeln spricht, spricht man empirisch im wirklich starkeren Sinne, dass die Regel wirklich, man könnte sogar sagen, Kultur ist gleich Regeln. Man kann sich kaum eine Kultur vorstellen ohne Regeln, genau wie wir die Natur durch ihre Regelmäßigkeiten, nicht zufällig Naturgesetze genannt, definieren wir die Kultur durch die Regeln, die Anwesenheit von Regeln. Welche Art von Regeln, der Inhalt von diesen Regeln, das steht alles am Spiel. Aber die Tatsache, dass die Regeln allgegenwärtig sind, das ist vielleicht ein anthropologisches Universalien.
Also allgegenwärtig, für Menschen vollkommen unabdingbar, für jede Kultur, aber kein klarer Allgemeinbegriff. Und hier wird es eben spannend. Hier muss man dann eben historisch vorgehen, was ja auch Ihr Vorgehen ist. Sie gehen zurück in die Antike und Sie schauen sich an, woher kommt das Wort Regel, und Sie versuchen sozusagen von dem ursprünglichen griechischen Begriff des Kanons her zu erklären, wie sich der Begriff entwickelt. Und Sie machen da drei große Felder auf oder drei Assoziationscluster, wie Sie es nennen, oder semantische Cluster, wie man Regeln versteht oder wie man den Begriff des Kanons, also die altgriechische Version des Wortes Regel, quasi fasst in der Antike und dann aber auch bis weit in die Neuzeit hinein. Vielleicht sollten wir darüber mal reden. Können Sie kurz sagen, was diese drei Bereiche sind, wo das eine Rolle spielt?
Ja, also die sind, wie Sie sagten, drei semantische Cluster. Und die sind erstaunlich stabil gewesen. Wahrscheinlich ist für uns am vertrautesten Regel als Gesetz. So Nomos, Kanon auf Altgriechisch. Die sind Regeln, die von einer Autorität erkundigt werden und die werden mit Sanktionen normalerweise durchgesetzt. Die Autorität könnte Gott sein, im Fall der 10 Gebote, könnte der König sein, im Fall von Befehlen, könnte ein Parlament sein, im Fall von Gesetzen. So, das ist der erste Cluster. Zweite Cluster ist die Regel als Algorithmus. Damit sind wir auch jetzt bestens vertraut. Ursprünglich waren die einfache Operationen der Arithmetik, Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division und im übertragenen Sinne fast alle Regeln des Rechnens. Die dritte Bedeutung von Regeln, regula auf Lateinisch, canon auf Altgriechisch, war die Regel als Modell. Und das ist uns vielleicht nicht so vertraut, obwohl seit Jahrtausende, eigentlich bis Ende des 18. Jahrhunderts, war das der Inbegriff von Regeln, wenn man zum Beispiel ein Wörterbuch aufgeschlagen hat, zum Beispiel die Enzyklopädie von Diderot und D'Alembert im 18. Jahrhundert, wäre die erste Definition von Regel Modell oder Muster oder Vorbild. Jesus Christus ist die Regel unseres Lebens. Und das hieß, dass ursprünglich war der Kontext die Architektur und man hat tatsächlich kleine Modelle, die hießen Paradigmata auf Altgriechisch. Und wir sind mit einigen Beispielen von Regeln als Modellen doch sehr vertraut. Man denkt zum Beispiel an die Paradigme der Grammatik, wie man zum Beispiel ein Verb durchkonjugiert, amo, amas, amat und so weiter. Das ist ein Überbleibsel von diesem Sinn von Regel als Modell.
Sehr spannend. Darauf müssen wir unbedingt zurückkommen, auf die Regel als Modell, als Paradigma. Jetzt haben Sie diese 3 Bereiche genannt, 3 Assoziationsbereiche der Regeln. Sie gehen dann aber auch in Ihrem Buch ganz viele unterschiedliche Bereiche durch, in denen Regeln eine Rolle spielen, die wiederum, glaube ich, gar nicht so einfach zuordnenbar sind, diesen einzelnen Bereichen, weil um so klares mathematisches Berechnen oder Messen geht es oft nicht und es geht auch nicht immer um Gesetze. Regeln spielen ja so oft eine Rolle irgendwo zwischen der Wissenschaft oder der Theologie und dem Alltag, also zwischen dem Hohen, worüber man nachdenkt, wo man versucht, ein Allgemeines zu finden, was ist die Natur des Menschen oder wie funktionieren die Naturgesetze und dem, wie baue ich einen Tisch. Also Regeln sind quasi, die haben diese Vermittlerfunktion zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen. Also Regeln spielen dann in ganz vielen Alltagssituationen eine Rolle. Braucht es Regeln, um quasi von der Erkenntnis dessen, wie eine Sache ist, zu der praktischen Umsetzung dieser Erkenntnis zu kommen? Ist das die Funktion von Regeln?
Es ist wirklich interessant daran zu denken, wo stehen Regeln in unserer Hierarchie von Wissen? So wieder zurück in die Antike zwischen Scientia, unsere Wissenschaft, und wirklich mechanisches Wissen, eine Tätigkeit, die eine Maschine erledigen könnte. Dazwischen sind die Regeln, Ars, und die beziehen sich auf Tätigkeiten, wo man doch Prinzipien braucht, aber man kann nicht damit rechnen, dass man die Prinzipien mechanisch anwenden kann. Mhm. Man kann nicht damit rechnen, dass man Sicherheit in diesem Bereich je erreichen würde. So, um das ganz konkret zu machen. Weil man ist Zimmermann, man will einen Tisch bauen, aber man hat eine bestimmte Art von Holz. Dieses Holz ist eigentlich nicht die Art von Holz, wofür die Regeln ursprünglich gedacht waren. Man muss die Regel ein bisschen adjustieren. Das ist immer der Fall mit Regeln. Denken wir an der Pandemie. Wir hatten die Regel, dass wir, wenn wir unter anderen Menschen waren, eine Maske tragen sollten. Aber es gab immer ein bisschen Flexibilität, je nach Situation. Waren wir drinnen oder draußen? Waren die Leute geimpft oder nicht geimpft? Waren die besonders also anfällig oder nicht? Also das ist ganz charakteristisch für Regeln. Die haben immer diese Art von Elastizität eingebaut. anders als die Wissenschaft und anders als die reine benausische Tätigkeiten.
Also Sie sind in diesem Zwischenbereich, also die Wissenschaft versucht Erkenntnisse zu erlangen und Alltagshandlungen haben etwas ganz Praktisches und die Regeln sind dazwischen. Ich meine, ein Beispiel, wo ich das so besonders klar fand, ist, Sie untersuchen das ja auch in Ihrem Buch, Kochbücher, Kochanleitungen, Regeln zum Kochen. Das ist ja auch heute noch so, dass ein Kochbuch zu lesen überhaupt nicht bedeutet, dass ich das dann auch nachkochen kann. Aber noch auf einer ganz anderen Ebene, das Kochen beruht ja auf gewissen chemikalischen Erkenntnissen über, wie sich Speisen verändern, wenn ich sie zum Beispiel in heißes Wasser werfe. Und daraus muss man dann aber in diesem Mittelbereich der Regeln des Kochens sozusagen praktische Anwendungsfälle machen. Ist das so ein gutes Beispiel dafür, wie diese Übersetzung von wissenschaftlichen Tatsachen der Chemie in Alltagshandlungen, wie das durch Regeln vermittelt wird?
Ja, das ist ein wunderbares Beispiel. Und man denkt an die Entwicklung, die historische Entwicklung von Kochbüchern. Ursprünglich gab es so gut wie keine Hinweise, wie man etwas machen sollte. Es gab Zutaten, manchmal mit Quantifizierung, manchmal nicht. Aber die Annahme war, dass man eine Art Lehrlingszeit bei einem erfahrenen Koch oder Köchin haben würde und man alle diese Fertigkeiten durch Erfahrung lernen würde. Und es ist auch eine Frage, selbst mit Zutaten und selbst bei unseren sehr genauen Zutaten in modernen Kochbüchern. Also ich als Amerikanerin musste alle meine Rezepte neu schreiben, weil zum Beispiel der Fettinhalt von Butter in Deutschland ist anders als in den USA. Butter in USA enthält viel mehr Wasser. Okay. Und das macht einen Unterschied natürlich.
Das heißt, man muss dann auch Regeln nochmal anpassen an Situationen. Und damit sind wir vielleicht auch bei einer, Sie haben schon von der Elastizität gesprochen. Es scheint so zu sein, dass selbst Regeln, die ausgesprochen explizit sind, nicht wirklich alle Fälle umfassen oder umfassen können, in denen sie zur Anwendung kommen. Oder es scheint zu sein, dass je mehr man versucht, in Regeln zu fassen, desto mehr entfleucht einem immer wieder etwas. Also Sie haben dieses wunderbare Beispiel der Benediktinerregel, die ja nun explizit ist ohne Ende, also die einen durchregulierten Tagesablauf der Benediktinermönche festschreibt und trotzdem vor Ausnahmen wimmelt, also lauter konkrete Situationen wiederum sich vorstellen kann, wo diese Regeln nicht gelten. Vielleicht können Sie das noch beschreiben. Also was ist da der Fall?
Die Benediktinerregel, entstanden im 16. Jahrhundert nach Christus, ist immer noch die Regel für viele Klostern überall in der Welt. Es ist eine erstaunliche Erfolgsgeschichte über, wie man eine ideale Gemeinschaft gestalten kann. Und ich glaube, der Grund, warum es so lange überlebt hat, man kann ein Kloster jetzt in Iowa sogar besuchen und man findet denselben Ablauf des Tages, ist genau, weil man diese Flexibilisierung darin eingebaut. So, ich gebe ein Beispiel. So, die 73 Kapiteln dieser Regula Sancti Benedicti bestimmen, wann die Mönche aufstehen müssen, wann die ins Bett gehen sollen, was sie als Kleider bekommen, als Bettzeugs, was sie essen dürfen und so weiter und so fort. Jede Detail. Die Mönche bekommen nur ein Pfund Brot, Gemüse und genau eine Hemine, das ist ungefähr ein Viertel Liter Wein, kein Tröpfchen mehr. Und niemand darf während der Mahlzeit reden. Die einzige Stimme, die man hört, ist die Stimme des Mönches, der von der Bibel vorliest. Dann kommt die Ausnahme. Ausgenommen, dass die Mönche unter einer heißen Sonne im Sommer gearbeitet haben, dann bekommen die mehr Wein. Man darf nicht während der Mahlzeit reden, ausgenommen, dass der Abt einen Gast hat und man will sich mit ihm unterhalten. Es gibt immer solche eingebaute Ausnahmen, weil die Realität ist so. Es gibt immer Überraschungen in der Wirklichkeit.
Und das heißt, es gibt quasi fast für jede Regel, werden die möglichen Ausnahmen schon mitgedacht? Sie nennen das auch füllige Regeln, also Regeln, die schon ganz viel Details auch mitbedenken. Aber es ist nicht nur diese Fälle, die da beschrieben werden. Es wird ja impliziert damit, dass die Anwendung von Regeln immer etwas auch mit Ermessen oder mit Urteilskraft zu tun hat bei den Benediktinern. Also es ist dem Ermessen des Abtes ja ganz viel freigestellt. Das heißt, nicht nur die Dinge, die Ausnahmen, die da beschrieben werden, vermute ich, kann er in Anschlag bringen, sondern er kann auch andere Ausnahmen machen. Ist das richtig?
Also es geht viel um Urteilskraft. Ja, genau, weil, und das ist genau der Punkt, keine Regel kann alle Fälle vorhersagen. Die Wirklichkeit ist zu heterogen, zu unstabil, zu variabel. Und deswegen sind die Ausnahmen, die tatsächlich in den Präzepten erscheinen, einfach Beispiele. Du sollst darauf vorbereitet sein, dass du ab und zu Ausnahmen machen musst.
Das leuchtet mir ein, aber ist das nicht eine fundamentale Unterscheidung für unterschiedliche Arten von Regeln? Also bei den Benediktinern, also außer es ist ein heißer Sommertag und dann muss man halt mehr trinken, da kann ich mir sehr viele solcher Regeln vorstellen. Also man soll sich vor dem König immer verbeugen, außer man liegt sterbend nach der Schlacht sozusagen da nieder, dann kann man das nicht machen. Also es gibt immer Ausnahmen zu den Regeln. Es gibt aber auch Regeln, wo das nicht funktioniert, zum Beispiel die Verkehrsregeln. Also man darf nicht schneller als 50 fahren, außer man ist in Eile. Das funktioniert nicht. Also da gibt es keine mögliche beispielhafte Ausnahme.
Es gibt natürlich ein Spektrum von, sagen wir, Strenge der Regeln. Und dieser Unterschied zwischen völligen Regeln und schlanken Regeln ist für das Buch sehr wichtig. Und Sie haben völlig recht. Die Benediktinerregel ist ein Beispiel von Regel als Modell. Und der Grund dafür ist, dass der Abt ist eigentlich die Regel. Er ist das Modell eines heiligen Lebens. Er ist der Vertreter Jesus Christi im Kloster. Und deswegen ist seine Diskretion, sein Ermessungsraum denkbar dehnbar. Aber es gibt andere Regeln, die natürlich nicht so dehnbar sind. Also ein Stoppschild ist keine Einladung zur Ausübung von Urteilskraft.
Und das ist dann eine schlankere Regel oder eine Regel, die weniger dehnbar ist? Oder wie würden Sie das beschreiben?
Eine schlanke Regel. Und man soll vielleicht die völligen Regeln wie den Michelin-Man vorstellen. Er ist gut gepolstert gegen alle möglichen Schocks des Alltagslebens. Und er ist eine Regel, er verkörpert eine Regel, die für einen Alltag gedacht ist. Einen Alltag, wo man ständig überrascht wird. Und wir kennen solche Gesellschaften nicht nur in der Vergangenheit, sondern jetzt. Schlanke Regeln dagegen sind für Welten gedacht, die sehr stabil und vorhersagbar sind und durchaus standardisiert.
Also sozusagen so etwas wie die Verkehrsregeln, da geht es um Standardisieren.
Genau. Wenn Sie jemals in Delhi, in Indien waren, sehen Sie sofort den Unterschied. Dort herrschen immer noch völlige Regeln im Verkehr.
Jetzt nochmal zu diesem philosophischen Punkt, dass die Regeln vermitteln zwischen dem Allgemeinen, man soll ein frommes Leben führen, und dem Besonderen, wie mache ich das konkret in diesem Kloster? Es sind die Regeln, die da vermitteln, aber es ist auch die Urteilskraft. Warum braucht die Urteilskraft dann die Regeln? Also blöd gefragt, sind die einfach so praktische Abkürzungen, damit man sich nicht jedes Mal nochmal selber überlegen muss?
Ich glaube nicht. Also ich glaube, die Situation ist genauso wie bei Scientia versus Ars. Das heißt, man kann...
Also der hohen Wissenschaft versus
richtig,
dem
genau,
Handwerk.
Richtig, genau. Man kann nicht erwarten von den Künsten, sagen wir. Man kann Sicherheit nicht davon erwarten. Nichtsdestotrotz gibt es allgemeine Prinzipien, Leitprinzipien in den Künsten, wie man zum Beispiel einen Tisch baut oder einen Kuchen backt. Es ist nicht eine Art Willkür hier. Und das ist diese Vermittlungsfunktion zwischen strenge, rigide, sichere Regeln, vielleicht die Logik ist ein Beispiel dafür, und dann willkürliche Chaos und dazwischen leben die Regeln.
Jetzt hatten Sie schon erwähnt, strenge Regeln, Regeln, die schlank sind vielleicht auch, die quasi wenig Elastizität haben. Da fallen einem natürlich sofort, das ist ja auch ein Thema, auf das Sie kommen in Ihrem Buch, die Naturgesetze als Regeln, wie die Natur abläuft und was sie immer tun wird, also was ja auch eine Voraussehbarkeit impliziert. Ich weiß, dass die Sonne morgen wieder aufgeht, außer es passiert ein kosmisches Ereignis, was nicht vorhersehbar ist. Aber Inwiefern sind Naturgesetze Regeln, habe ich mich gefragt, weil Naturgesetze sind, Sie haben ja schon gesagt, es gibt diese starke Assoziation mit Gesetz, Autorität, aber sind die Naturgesetze nicht anderer Ordnung als diese Art von vermittelnden Regeln?
Ja, ich finde die Frage völlig berechtigt. Also die Metapher Gesetz ist denkbar ungeeignet für diese Art von Naturregelmäßigkeiten. Und es war gar nicht klar im 17. Jahrhundert, dass die Naturgesetze heißen würden. Es gab andere Wörter, Kälte, Ordo, viele Kandidaten. Der Grund, warum die Naturgesetze heißen, ist theologisch letztendlich. Descartes, Newton, Boyle, Leibniz waren alle der Auffassung, dass diese Naturregelmäßigkeiten eigentlich von Gott, Deus Legislator, erkundigt worden. Deswegen heißen die Gesetze. Und Newton war sogar der Meinung, nicht Leibniz, dass er Gott die jederzeit ändern könnte.
Also so etwas wie ein Wunder, das wäre Gottes Möglichkeit, sich über die Naturgesetze hinwegzusetzen.
Das wäre die orthodoxe theologische Deutung. Newton ging viel weiter. Er sagte, also jeder Moment ist ein Wunder. Es besteht nur aus Willen des Gottes. Und er könnte jeden Moment alles anders machen.
Also die heißen tatsächlich Gesetze, weil man sie sich ursprünglich dachte als von einer Autorität abhängige Regeln.
Genau.
Es sind klarerweise Regelmäßigkeiten mit einer weitaus geringeren Flexibilität als die Benediktinerregeln und auch als sogar die Verkehrsregeln. Aber sie fallen noch unter diesen Bereich der Regel, die durch eine Autorität quasi vermittelt wird. Das ist interessant.
Und auch alle diese Naturphilosophen des 17. Jahrhunderts waren theologisch gesehen Voluntaristen. Das heißt, für die stand der Willen Gottes im Zentrum. Und deswegen war es sehr wichtig, also Leibniz ist die große Ausnahme hier, Leibniz war schockiert von dieser Vorstellung, aber in seinem Briefwechsel mit Samuel Clarke, der Stellvertreter für Newton, hat Leibniz das Universum als ein Uhrwerk beschrieben. Und er sagte, also Gott wäre ein schlechter Ingenieur, wenn er ständig dieses Uhrwerk ändern musste. Newton durch Clarke antwortete, ein Herrscher ohne die Macht, alles jederzeit zu ändern, ist kein Herrscher.
Also es ist interessant, diese Idee der Naturgesetze ist auch in gewisser Weise historisch verbunden mit der Idee absoluter Herrschaft.
Absolut, ja.
Und was tatsächlich eine sehr zeitspezifische auch Diskussion ist, die Autorität, überhaupt die Assoziation von Regeln und Herrschaft ist ja auch noch interessant. Im Englischen ist sie vielleicht auch noch so ein bisschen sprachlich deutlicher, also rule and ruling oder ruler.
Ja, es kommt aus dem Lateinischen natürlich regula, rex, regina.
Also König und Regeln, das ist in gewisser Weise das Gleiche. Das heißt aber, Herrschaft ist in gewisser Weise, wir haben es jetzt schon ein paar Mal besprochen, die Vermittlung zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen, zwischen dem wissenschaftlichen Gesetz oder dem wissenschaftlichen Erkenntnis und der praktischen Umsetzung. In gewisser Weise sind Regeln auch diese Vermittlung zwischen dem Herrscher, demjenigen, der vorgibt, wie es sein soll, und den Untertanen, die dann eben das befolgen müssen. Sie sind genau diese Art von Instrument.
Richtig. Und unter den Naturphilosophen des 17. Jahrhunderts gab es eine Art Zwischenstufe zwischen Gott und Welt, nämlich die Natur, die als eine Art Dienstmädchen vorgestellt wurde. Und die war dafür verantwortlich, wenn etwas schief geht, so zum Beispiel Erdbeben, andere schlimme Ereignisse. Das ist sehr schnell verschwunden, muss man sagen, aus der Naturphilosophie. Aber man sieht kein Herrscher ohne Bedienste. Und es muss irgendwo eine Art Zwischenstufe geben.
Zwischen demjenigen, der das Gesetz gibt und der dann Umsetzung unten. Jetzt waren wir auch schon bei der Frage nach den sehr regelmäßigen, sehr schlanken, sehr strengen Regeln. Und darauf müssen wir auf jeden Fall auch noch kommen. Also da, wo es gar nicht so sehr um Ermessen und Urteilskraft geht oder vielleicht doch, nämlich so etwas, was Sie zu Anfang schon als die Regeln der mathematischen Berechnung oder die Algorithmen beschrieben haben. Da machen Sie eine faszinierende Geschichte auf. Vor allem Algorithmus heißt überhaupt nicht immer das, was es heute heißt. Ist das richtig?
Richtig. Also ursprünglich war das mit allen möglichen Art von Rechnen, Vermessung und so weiter verbunden. Insbesondere in der Baukunst. Dort war die Regel als Algorithmus zu Hause. Im Laufe der Zeit hat sich die Bedeutung erweitert. Man könnte sagen jetzt, dass Algorithmus ist nicht nur eine mathematische Regel, auch nicht nur ein Teil von einem Computerprogramm, sondern irgendein Verfahren, wo man alle Schritte genau, eindeutig und streng bestimmen könnte. So zum Beispiel, wie man zwei Zahlen multipliziert. Das ist sicher ein Algorithmus in diesem Sinne. Aber mindestens begrifflich sind auch die Hinweise, wie man seine IKEA-Bücherregalen zusammenstellt.
Sind auch ein Algorithmus?
Ja, in diesem erweiterten Sinne. Ja.
Also ein Ablauf von Anleitungen, die aufeinander folgen müssen und dann zu einem bestimmten Resultat führen.
Und die völlig eindeutig sind. Also völlig eindeutig. Und,
wobei das bei IKEA-Anweisungen
genau, das ist genau das Problem.
Aber im Prinzip, dem Prinzip nach völlig eindeutig sind.
Das ist sozusagen das Ideal von eindeutigen Hinweisen, die so eindeutig sind, dass jeder von uns, selbst ich, meine Bücherregalen zusammenstellen kann.
Im Idealfall. Die Algorithmen sind also quasi als Ablauf von sehr klaren Schritten, die keine Variabilität zulassen, auch keine Urteilskraft irgendwo dazwischen geschiebbar ist.
Und Input und Output sind genau bestimmt.
Mhm. Und unsere Welt ist ja, das zeigen Sie auch sehr schön, also wie sich das entwickelt hat über die frühen Rechenmaschinen, die tatsächlich noch ziemlich viel Mensch brauchten, um zu funktionieren, bis zu heute, wo die Computer doch vieles sehr selbstständig machen können, obwohl es immer noch auf den menschlichen Input ankommt. Das darf man dann vielleicht auch nicht vergessen. Aber in gewisser Weise ist es auch eine ganz alternative Art des Denkens und Funktionierens als all diese Regeln, die wir bislang besprochen haben, wo es eben auch so etwas wie eine Vermittlungsfunktion gibt, wo es um Urteilskraft geht, wo es einen Ermessensspielraum geht, wo man drüber nachdenken kann, wo eine gewisse Flexibilität vorhanden ist. Algorithmen haben das alles nicht. Sind Algorithmen in gewisser Weise auch einfach so als Denkart gar nicht so besonders nahe an der Art, wie wir denken?
Es ist ganz interessant. Also ich habe den Eindruck, ich weiß nicht, was Ihr Eindruck ist, dass weil wir jetzt so viel Zeit online verbringen und das heißt, unsere Zeit wird immer mehr von Algorithmen bestimmt, womit wir interagieren, dass unsere Denkprozesse sich langsam in diese Richtung ändern. Am einfachsten wäre das Beispiel, wie man ein Search macht, ein Google Search macht. Also inzwischen habe ich mehr oder weniger intuitiv gelernt, wahrscheinlich wie wir alle, wie ich das formulieren soll, um die wirkliche Antwort zu bekommen. Das heißt, ich habe meine Denkprozesse modifiziert, so dass die mehr algorithmisch sind.
Also diesem genauen Ablauf von sozusagen einzelnen kleinen Schritten.
Und wir haben alle die Erfahrung gemacht, dass man ein Formular online ausfüllen muss und wir passen nicht in den gegebenen Kategorien rein. Und langsam, langsam gibt es eine Art Rückwirkung und man fragt sich, warum passe ich nicht in diese Kategorien rein? Vielleicht soll ich mich umdefinieren, so dass ich tatsächlich in diese Kategorien, vorgegebenen Kategorien reinpasse.
Also ganz grob könnte man sowas sagen, dass die Gefahr, die darin liegt, dass wir uns immer mehr dieser Maschinen, dieser Computer bedienen und der Art und Weise, wie sie funktionieren, ist vielleicht nicht, dass die Weltherrschaft übernehmen mit ihrer künstlichen Intelligenz, sondern eher, dass wir uns dem Maschinellen anpassen in gewisser Weise.
In gewisser Weise. Ob das eine Gefahr ist oder nicht, weiß ich nicht. Also wir müssen uns an viele Infrastruktur in unserem Leben anpassen. Aber es lohnt sich vielleicht, darüber nachzudenken, ob das wirklich erwünschenswert ist. Weil die Algorithmen sind normalerweise für den Normalfall gedacht. Heißt das, dass wir unsere Denkprozesse allmählich normalisieren? Das heißt, dass unsere Vorstellungskraft für Ausnahmen oder einfach Variabilität eingeschränkt wird?
Genau, also all das, was im Benediktinerkloster funktioniert hat, also außer es war besonders heiß heute, dann wird das anders gemacht, das funktioniert mit Algorithmen nicht und das ist eigentlich eine interessante Beobachtung, was diese Art von Regeln betrifft, dass sie in gewisser Weise nicht die Norm sind dessen, wie wir Regeln sonst kennen. Oder historisch gesehen sind sie sehr jung. Es ist keine sehr lange Zeit, wo wir mit dieser Art von Regeln so stark interagieren müssen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja.
Und jetzt vielleicht noch eine ganz zum Schluss, eine Sache, die mir philosophisch auch noch total interessant schien an dieser Frage nach den Regeln, war diese, was Sie schon ganz am Anfang unseres Gespräches erwähnt haben, dass es auch die Regeln als Vorbilder gibt, als Paradigma. Und Sie haben gesagt, das ist eine Tradition, die in gewisser Weise ein bisschen abgebrochen ist, dass wir uns mehr mit Regeln als Gesetzen und Vorschriften, dass wir das noch kennen von der Antike her, oder eben dieses Regeln als Rechten, als mathematische Regeln, als Algorithmen, das ist auch sehr präsent. Aber Regeln als Vorbilder, als etwas, wo man sich nach einem Vorbild sein Leben ausrichtet, zum Beispiel, also nach dem Vorbild Jesu Christi versuche ich ein christliches Leben zu leben und so weiter. Ist nicht das eigentlich etwas, was in der Wissenschaft total zentral ist? Oder ja, auch in der Philosophie?
Ich bin der Meinung, dass obwohl diese Definition von Regeln aus den Wörterbüchern verschwunden ist, dass die immer noch existieren. Wir denken an, wie Kinder Regeln lernen. Nicht durch Bücher, oder, sondern durch Modelle.
Durch
die
Nachahmung.
Eltern, andere Kinder, die Lehre und so weiter.
Und das gilt ja sogar für so etwas wie Mathematik. Also Sie haben das
Absolut.
Am historischen
ja.
Beispiel, aber ich würde das auch am Schulbeispiel. Also man lernt Mathematik, indem man nachahmt, also über Beispiele. Und irgendwann kann man dann schon beschreiben, was die allgemeine Regel ist, die man hier gelernt hat. Aber erstmal ist es Nachahmung.
Richtig, genau. Ja, genau.
Von dem her ist diese Art von Nachahmung, also das Modellhafte von Regeln, würde ich sagen, doch noch sehr präsent auch in unserer Welt.
Würde ich auch sagen. Und die einzige Frage ist, warum dürfen wir nicht darüber sprechen? Und ich glaube, ein Grund dafür ist das Schicksal der Urteilskraft. Die Urteilskraft war einmal ein zentrales intellektuelles Vermögen. Und jetzt, wenn man Urteilskraft ausübt, grenzt eine solche Ausübung an Subjektivität. Wir haben keinen Wortschatz mehr, kein Vokabular mehr, Urteilskraft von reiner Subjektivität zu unterscheiden.
Also wir misstrauen der Urteilskraft, weil wir denken, das ist so was Subjektives und Emotionales und eben gerade nicht etwas Rationales, Vernünftiges.
Ja.
Und ist das nicht aber schon wieder eigentlich ein Phänomen, weil wir Vernunft oder Rationalität oder Denken mittlerweile eben sehr stark an diesem mathematischen Modell ausrichten und nicht an etwas anderem?
Ja, und nicht nur mathematisch. Ich glaube, es gibt viele Regeln in unserem Alltag, bürokratischen Regeln zum Beispiel. Sie haben schon die Verkehrsregeln erwähnt, wo die mindestens idealerweise streng sind. Wir leben in einer Welt, wo die Regeln streng sein sollen, teilweise aus Gründen der Sicherheit, Verkehrsregeln, aber teilweise aus politischen Gründen. Wir leben in einer Demokratie, in einem Rechtsstaat. Und für uns bedeutet das, dass die Regeln jeden gleich betreffen. Es gibt keine Ausnahmen. Das ist eine politische Sache. Manchmal wünschen wir uns, dass es Ausnahmen geben würde. Es wäre vernünftig manchmal. Aber es gibt politischen Gründen, das zu verbieten.
Also es geht nicht nur um ein mathematisiertes Denken, es geht auch um eine verwaltete Welt, wenn ich mal diesen
und
Begriff...
Und auch eine Welt von Gleichheit.
Mhm. Ja. Also eine
Gleichbehandlung.
Welt, die nur funktionieren kann, wenn sie relativ stark durchreguliert
ist. Das ist die Frage. Wenn wir mehr Vertrauen hätten und unseren Autoritäten mehr Ermessungsraum erlauben würden, könnte es anders funktionieren?
Eine spannende Frage. Ich glaube, wir müssen sie einfach hier am Schluss als offene Frage stehen lassen. Lauren Dessen, ganz herzlichen Dank für diese Einsichten in die Geschichte und das Wesen von Regeln.
Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank.
Und das Buch von Lauren Dessen, das heißt Regeln, eine kurze Geschichte und ist im Berliner Suhrkamp Verlag erschienen.